Göttliches Gericht, das ist der Titel der heutigen Predigt. Es geht ums Gericht Gottes. Und wir haben schon so zwei, drei Aspekte oder Sachen gehört im ersten Lied oder Instrumentalstück, das wir jetzt gehört haben. Der Ruf, wie lange, Gott, willst du da noch warten? Jemand, der leidet unter dem Gericht. Wir haben vom Alfred schon gewisse Hinweise gehört, Jesus, der letztendlich das Gericht, das wir verdient hatten, auf sich genommen hat. Aber Gericht ist in erster Linie mal ein relativ neutraler Begriff. Wir müssen nicht immer gerade an Feuer und Schwefel wie in Sodom und Gomorra denken. Und ich habe darum bewusst so ein Bild von einer Gerichtsszene, also von einer Woge, wo ein Richter mit dem Hammer hier abwägt, ja, wer ist jetzt im Recht? Und das ist ein Aspekt vom Gericht, der auch in der Bibel vorkommt. Und das ist ein Aspekt, der heute auch so ein bisschen wird durchscheinen, wenn wir uns eben auf die Spuren vom Amos heften. Wir haben es auch gehört von der Andrea in der Einleitung. Das ist Geschichte Israels im Schnelldurchlauf. Damit wir heute nicht so viele Königebücher lesen müssen. Wir haben hier zuoberst Propheten, die vor allem im Nordreich Israel sind tätig waren. Wir haben hier Könige vom Nordreich, wir haben hier die Könige von Juda, vom Südreich und hier unten Propheten, die vor allem im Südreich tätig waren. Es gibt ja auch Propheten, die in beiden Reichen gewirkt haben. Und wir haben hier am Anfang den Saul, den David und den Salomo, die über ganz Israel geherrscht haben. Aber wie ich letzten Sonntag schon angedeutet habe, nachdem der Salomo gestorben ist, da hat der Jerobeam, das ist einer von seinen, vom Salomo seinen Beamten gsi, wo irgendwie mit ihm Streit hat bekommen oder einfach nicht mehr einig ist gsi und dann nach Ägypten ins Exil geflohen ist. Und der Jerobeam, der hat sich dann gesagt, so, jetzt ist der Salomo gestorben, jetzt habe ich vielleicht eine Chance. Er hat auch eine Prophezeiung gehabt, dass ihm jemand gesagt hat, ein Prophet hat ihm gesagt, du wirst mal König sein vom Nordreich, du wirst 10 Teile überkommen vom Gesamten. Und der Jerobeam ist also zurückgekommen und hat tatsächlich das Nordreich mit diesen 10 Stämmen dort im Norden oder mit diesen 9,5 oder wie viel auch immer, dass man dann dort genau zählt, hat er tatsächlich überkommen. Und der Jerobeam ist aber einen schlechten Weg gegangen. Er hat eine grosse Verheißung gehabt, er hat sein Königtum angetreten, aber er hat nicht das gemacht, was Gott da hat. Und von dort an heisst es eigentlich dann im Nordreich fast bei jedem König, wir sehen, die sind alle schwarz eingefärbt, jeder ist auf dem Weg vom Jerobeam seine Sünden gegangen. Und der Jerobeam, was der gemacht hat, war, wir haben ja in Jerusalem seit dem Salomo den Tempel gehabt, wo wir es letzten Sonntag ja davon gehört haben. Und dort in diesem Tempel, dort hat das ganze Volk dreimal im Jahr für die grossen Feste zusammenkommen. Und dort hat Jahwe, der Gott von Israel, angebetet werden. Und der Jerobeam hat sich dann gesagt, ja, halt mal, wenn ich König hier im Norden bin und die alle ins Südreich auf Jerusalem gehen, jedes Jahr dreimal, dann bekommen die gleich mal einen Loyalitätskonflikt. Und darum muss ich hier etwas unbedingt unternehmen. Wir haben Jahwe und wir machen jetzt einfach das, was die Israeliten ja schon mal gemacht haben, nämlich in der Wüste haben sie dem Jahwe dargestellt als goldiges Kalb. Und der Jerobeam hat sich gesagt, gut, ein goldiges Kalb, das ist so eine gute Darstellungsweise für einen Gott, auch in Kanaan dort, auch bei den Leuten, die vorher dort gelebt haben, ist das auch so gewesen. Und er hat sich gesagt, ich stelle in Bethel, das ist etwa, ich glaube, 20 Kilometer nördlich von Jerusalem, also so nah wie möglich an Jerusalem, aber noch gerade in meinem Einflussbereich, dort stelle ich so ein goldiges Kalb mit einem Tempel auf und ganz im Norden von Israel, in Dan, stelle ich auch so ein goldiges Kalb mit einem Tempel auf. Und dann kann ich garantieren, dass so quasi alle Leute, die hier dazwischen wohnen, dass die entweder auf Bethel oder eben auf Dan gehen, den Gott anbeten. Die Vorstellung war wahrscheinlich schon, das ist Jahwe, das Kalb hier, das wir anbeten. Aber eben, er hat das als Kalb dargestellt und er hat irgendwie nicht wirklich Gott nachfolgen und hat auch Höhen und alles Mögliche zugelassen, wo man auch alle möglichen Götter hat angebetet. Und darum war es so, dass der Jerobeam zwar eine Dynastie gegründet hat, aber dann gleich der Omri eine neue Dynastie wieder gegründet hat. Der Jehu hat wieder eine eigene Dynastie gegründet. Also es war eine Dynastie nach dem anderen im Nordreich Israel gewesen, und keine hat sich durchsetzen, weil alle sind gottlos gewesen. Im Südreich sehen wir, da hat es doch zwischen so einzelne Könige, die so ein bisschen weiss oder halb weiss oder so dargestellt sind. Im Südreich Juda war es nicht ganz so schlimm gewesen, aber auch hier merken wir, gerade so gegen das Ende an, da hat es dann ganz viele schwarze Könige, auch dort im Juda. Dort war es so ein Mix gewesen in Juda. So, die einen haben mehr Gott gefolgt, die anderen haben weniger Gott gefolgt. Und weil das eben so war, gerade im Nordreich, wo so viel schlechte Könige nacheinander sind gekommen, und im Südreich, wo es eben auch immer wieder Könige hatte, die nicht auf Gottes Weg sind gewandelt, darum hat Gott sich gesagt, ich muss etwas Neues schaffen, ich muss hier Propheten einsetzen, die das Volk wieder daran erinnern sollen, was geht. Und darum hat Gott Propheten berufen. Die Männer ganz oben und ganz unten, die wir gesehen haben. Und er hat ihnen einen doppelten Auftrag gegeben. Sie haben einerseits müssen sagen, wrong way, ihr seid auf dem falschen Weg, Volk. Erinnert euch daran, was früher war. Erinnert euch daran, was in der Wüste passiert ist, wenn das Volk Israel jeweils dort, wenn eure Väter nicht Gott dienen haben und ihm nicht gefolgt haben. Erinnert euch daran. Und sie haben müssen sagen, ihr seid jetzt genau auf dem gleichen falschen Weg, wie damals eure Väter. Macht nicht den gleichen Fehler wie sie, sondern kehret um. Und alle 12 kleinen Propheten haben eigentlich diese Botschaft. Lernt aus der Geschichte von Israel. Kehret um zum Gott von Israel, weil der Tag vom Gericht, der Tag, wo Gott das Unrecht und die Schuld im Volk wird beseitigen, der wird kommen. Der Tag von Jahwe, der Tag vom Herr, der kommt. Und der bringt in dem Zustand, wo wir jetzt sind, wird der Gericht, also Vernichtung und babylonisches Exil und was auch immer bringen. Also so wie ihr jetzt sind, könnt ihr Gott nicht begegnen. Am Tag vom Gericht von Gott, das ist aber nicht der Tag des Herrn, ist nicht einfach nur Vernichtung, sondern es gibt auch Heil. Also es wird auch Rettung geben für Menschen, die Gott treu sind. Es gibt nämlich auch die andere Seite, Forever Love, also Forever, das Herzli, oder? Also Gottes Liebe zum Volk ist trotzdem unbrochen. Auch wenn sie auf dem falschen Weg sind, hat er das Volk trotzdem noch gern. Und er hat eben auch Heil für die parat, die ihm nachfolgen und ihm treu sind. Einer von diesen Propheten war, wie gesagt, der Amos. Und der Amos, der hatte eine ganz schwierige Aufgabe gehabt. Der war in der Zeit von Jerobeam II., der im Nordreich war. Also das ist jetzt ein anderer Jerobeam als der, der das Volk, das Nordreich, auf den falschen Weg geführt hat. Aber er war eigentlich auch nicht viel besser gewesen. Wir haben hier so, ja, was ist das, rosa dargestellt, haben wir das Nordreich und hier haben wir das Südreich. Also eben Bethel liegt hier genau an der Grenze zum Südreich. Und der Amos war einer, der war aus Tekoa. Darum ist das so eingezeichnet, weil das die Karte zum Amos ist. Tekoa, also im Südreich, er war von Juda, hat aber seinen Auftrag im Nordreich gehabt, in Bethel. Und wir werden jetzt dann noch sehen, im Verlauf von dem Text, den wir miteinander werden lesen, das ist ein Problem für ihn, dass er als Südreich-Mann, als Bewohner vom Südreich im Nordreich ist tätig war. Und er hat noch ein weiteres Problem gehabt. Der Jerobeam II. Mag zwar ein gottloser König sein, aber rein so machtstrategisch ist er gar nicht so schlecht gewesen. Er hat Grenzen wiederhergestellt vom Salomonischen Reich im Norden, muss man sich mal vorstellen. Also er hat einen grossen Einflussbereich wieder gehabt. Es ist ökonomisch gut gegangen, wenn wir im Amos lesen, was der dort schreibt, die Leute in Samaria, was die da haben für Elfenbein, Bett und so. Und da, schön mit Steinhäusern bauen, Villen eigentlich. Also es ist den Leuten im Nordreich gut gegangen. Und jetzt soll er hier kommen, der Amos, und denen erzählen, ihr seid auf dem falschen Weg und ihr macht alles falsch. Dabei läuft es doch so prächtig, gell? Also der Amos hatte eine ganz schwierige Aufgabe gehabt, und wir werden neben der Vision, die er hatte, und neben den Botschaften, Predigten, die er weitergegeben hat am Volk, am Nordreich, werden wir oder erleben wir halt bei diesen Propheten auch immer so ein bisschen etwas von diesen Umständen, von diesen Lebensumständen, die sie drinnen gestanden sind. Und da werden wir dann beim Amos auch noch so einiges hören. Jetzt wollen wir aber eintauchen ins Kapitel 7 vom Amos, weil das wird so unser Hauptkapitel, unser Hauptteil sein. Und da hören wir, wie der Amos erzählt. Hört, was der Herr, der mächtige Gott, mich schauen ließ. Ich sah, wie er einen Heuschreckenschwarm schuf. Es war nicht lange, nachdem das Gras für den König gemäht worden war. Die Sommersaat ging gerade auf. Die Heuschrecken machten sich daran, alles grün aufzufressen. Da sagte ich: Herr, du mächtiger Gott, vergib doch deinem Volk. Wie kann es sonst überleben? Es ist ja so klein. Dem Herrn tat es leid und er sagte: Gut, es soll nicht geschehen. Wir merken in den ersten paar Versen ein bisschen etwas vom Leben in diesem Land, im Nordreich. Also Gott sagt, er macht einen Heuschreckenschwarm und der kommt. Es war nicht lange, nachdem das Gras für den König gemäht wurde. Also so quasi das Hauptheu wird für den König gemäht, gell? Und das Emd und so, das dürfen dann die einfachen Leute im Volk noch behalten für ihr eigenes Vieh. So ist das zu und her gegangen. Also das Gute für den König und alles, was dann noch übrig bleibt, das dürfen dann die anderen auch noch haben. Wir merken da so, das sind so die Lebensumstände gewesen dort. Aber der Amos sagt da Gott zu Gott und sagt: Gott, bitte mach das doch nicht, schick das Gericht doch nicht über das Volk. Und Gott lässt sich bewegen. In den nächsten Vers heißt es denn: Dann ließ der Herr, der mächtige Gott, mich etwas anderes sehen. Also er hat wieder eine Vision gehabt, ob das zeitlich noch beieinander war oder ob das im Abstand von ein paar Jahren ist, das wissen wir nicht. Dann ließ der Herr, der mächtige Gott, mich etwas anderes sehen. Er rief eine Gluthitze herbei. Die zehrte alles Wasser auf. Als sie anfing, auch das Ackerland zu verzehren, sagte ich: Herr, du mächtiger Gott, halt doch ein. Wie kann dein Volk sonst überleben? Es ist ja so klein. Dem Herrn tat es leid und er sagte: Gut, es soll nicht geschehen. Dann ließ der Herr mich wieder etwas anderes sehen. Er stand selbst auf einer Mauer aus Zinn und hielt einen Klumpen Zinn in der Hand. Also andere Übersetzungen und wahrscheinlich besser übersetzt ist es, er ist mit einem Bleilot, darum habe ich das so eingezeichnet hier, er ist mit einem Bleilot auf einer Bleimauer gestanden, also auf so einer Richtmauer, wo man sich daran ausrichten soll, wo man den Bau gut ausgerichtet hat, damit er auch schön gerade und so dann war. Dort steht also Gott. Und er fragte mich: Amos, was siehst du? Einen Zinnklumpen oder eben so ein Bleilot? Antwortete ich. Da sagte er: Ja, ich werfe einen Zinnklumpen mitten in mein Volk Israel oder eben ich lege dieses Bleilot an mein Volk Israel an. Ich werde es jetzt nicht mehr verschonen. Weil das, was rauskommt, wenn Gott Bleilot an Israel ansetzt, ist nicht so eine schöne Mauer da, wo so schön gerade ist, sondern das ist krumm und in alle Richtungen so, wie es eben nicht sein sollte. Die Opferstätten der Nachkommen Jakobs und die Staatsheiligtümer Israels sollen verwüstet werden. Und gegen das Königshaus Jerobeams werde ich mit dem Schwert vorgehen. Das ist das, was Gott sagt und das wird jetzt geschehen. Wir merken aus dem Text, Gott hat Geduld. Also zweimal verheißt er ein Gericht oder sagt er durch den Amos ein Gericht voraus und der Amos sagt dann aber: Bitte Gott, nein, mach's doch nicht. Das ist doch so ein armes und kleines Volk, lass doch die am Leben. Und Gott lässt sich tatsächlich dazu bewegen und haltet ein. Aber die göttliche Geduld ist eben auch begrenzt. Aber wir lernen daraus oder wir merken, es ist nicht so wie bei diesem Mädchen, der den Turm probiert zu bauen mit diesen komischen Klötzchen, die nicht so recht heben wollen. Und jetzt, es schießt es einfach an, dass es schon wieder zusammengeht, oder? Und es ist so eine Affekthandlung. Es zeigt seine Wut oder seinen Ärger oder so. Und bei Gott ist es nicht so. Es ist nicht einfach so, dass er sagt, so, das ist doch einfach jetzt hinterletzte da, jetzt müssen wir mal etwas machen und jetzt rotten wir da mal ein bisschen, tun wir doch mal ein bisschen Leute umbringen oder so. Das ist nicht Gottes Art, wie er Gericht haltet. Sondern er hat ja schon lange durch andere Propheten gewarnt. Er warnt jetzt durch den Amos nochmal. Und er schiebt das Gericht sogar zweimal auf, jetzt im Fall vom Amos hier. Aber es gibt eben auch ein Spot. Und jetzt können wir sagen, ja, das ist grundsätzlich, also jetzt nur, weil die Gott nicht nachfolgen und so, aber das Problem war eben, weil sie Gott nicht nachgefolgt hat, das hat sich in ihrem Alltag, in ihrem Leben gezeigt. In Amos 5, Vers 11 und 12 lesen wir, ich kenne eure Vergehen, eure zahllosen Verbrechen. Und das ist jetzt nicht, ihr folgt Gott nicht nach und betet nicht den richtigen Gott an, sondern ihr beutet die Armen aus und verlangt von ihnen hohe Abgaben an Korn. Ihr verfolgt ehrbare Bürger, nehmt Bestechungsgelder an und verweigert den Schutzlosen ihr Recht. Aber die Strafe lässt nicht auf sich warten. Ihr werdet eure neuen Häuser aus behauenen Steinen nicht bewohnen und den Wein aus euren neu angelegten Weinbergen nicht trinken. Also die Not von den Armen und von den Schwachen, die erfordert das Eingreifen. Es ist nicht so, dass Gott findet, ja, ich möchte jetzt mal jemanden strafen, sondern er hört das Leid, er hört Menschen, die klagen, so wie das Volk Israel in Ägypten geklagt hat und Gott in den Ohren ist gelegen und Gott dann gesagt hat, so, jetzt berufe ich den Mose, der mein Volk aus Ägypten rausführt. Jetzt sind es die eigenen Leute, jetzt ist der israelitische König und sein Hofstaat, wo die Armen unterdrücken und die Armen schreien. Oder zumindest das Unrecht, das sie erleiden, schreit zu Gott und Gott sagt so, dem muss ich ein Ende machen. Diesen Armen, diesen Schwachen in meinem Volk, denen will ich Hilfe und Besserung verschaffen. Und darum muss ich irgendwie strafen. Darum muss ich denen oben eine Lektion erteilen. Und das andere ist, Gott hat ja immer wieder gewarnt. Das lese ich jetzt nicht vor, aber in Amos 2, Vers 9 und folgende, dort redet er davon und sagt, hey, hört mal, Volk, ich habe doch schon Propheten, ich habe Geweihte, also so Nasiräer, wie ein Simson einer war. Solche Leute habe ich berufen und auf die haben er nicht hören. Im Gegenteil, ihr habt denen, die geweiht waren und keinen Alkohol dürfen trinken, denen haben er gerade extra Wein zum Trinken gegeben und prophetische Botschaften, die haben er einfach ignoriert. Das ist der Grund, warum Gottes Geduld irgendwann zu Ende ist. Er setzt sich ein für die Armen und Schwachen und er warnt zwar sein Volk, aber sagt auch, irgendwann ist es zu Ende. Und jetzt lesen wir die Reaktion ab Vers 10 im Amos 7. Jetzt lesen wir die Reaktion von diesen Leuten oder von einem Mann, der dort hauptverantwortlich war, an dem Heiligtum in Bethel. Und zwar lesen wir dort vom Amasia. Amasia, der oberste Priester in Bethel, ließ Jerobeam, dem König des Reiches Israel, melden. Amos zettelt mitten in Israel eine Verschwörung gegen dich an. Was er redet, ist unerträglich. Er hat gesagt, Jerobeam wird durch das Schwert umkommen und das Volk Israel wird aus seinem Land in ein anderes verschleppt. Zu Amos aber sagte Amasia, du Prophet, flieh von hier und geh nach Juda. Rede dort als Prophet. Sie werden dir dort sicher zu essen geben. Hier in Bethel darfst du nicht mehr auftreten, denn dies ist ein Reichsheiligtum, das dem König von Israel gehört. Also da haben wir einen, der leidenschaftlich für seinen König ist und für seine Aufgabe kämpft. Er ist Priester dort an dem Heiligtum, wo eben die Nordreichkönige eingesetzt haben, dort, wo man Gott hat sollen verehren. Und ihn stört das, dass da einer aus dem Südreich, der Amos, kommt und sagt, Gott, lasst euch sagen, ihr seid auf dem Holzweg. Das stört den ganzen Kult, den ganzen Tempeldienst stört. Er kann seinen Job nicht mehr richtig machen, der Amasia. Und er schickt zum König und lässt ihm sagen, du, hör mal, hier haben wir einen, das ist ein Aufrührer, der muss rausfallen. Der muss aus dem Land raus, ausweisen und darf nicht mehr zurückkommen. Und zum Juda selber sagt er, ja, hör mal, zum Amos selber sagt er, geh doch zurück nach Juda, weil Dort hast du ja vielleicht dann jemanden, der dich für das zahlt, für deine Botschaft, die du erzählst. Gell, die wären ja vielleicht noch froh in Juda, wenn es uns im Nordreich in Israel würde schlecht gehen. Dann könnten sie noch ein bisschen profitieren oder uns sogar wieder übernehmen oder so. Aber wir hier im Nordreich, hier bekommst du keinen Rappen, keinen Cent. Dein Job hier als Prophet ist völlig brotlos. Der Amasia stört sich und er baut sich dann so seine eigene Wirklichkeit. Oder wir haben heute so die Bubbles, also die, so deine Internetblase, was du sogar für Suchbegriffe eingibst und so, und Google und all die grossen Internetkonzerne, die lehren an dem, was du suchst und an dem, was du schaust und konsumierst. Und dann schicken es dir immer wieder Sachen, wo irgendwie die Meinungen bestätigen oder wo so aus der gleichen Richtung kommen. Und der Amasia, der Priester, bildet sich da auch so ein bisschen seine eigene Bubble. Er sieht die Wirklichkeit von seinem Heiligtum, er sieht die Wirklichkeit von seinem Arbeiten, von seinem Job, den er hat. Und er sagt, jetzt kommt hier so ein Störenfried. Und der Störenfried, der Amos, der kann sicher nicht im Namen von Gott reden, weil ich glaube, ist dann die Überzeugung von Amasia, das ist ein Agent, der vom Südreich bezahlt ist. Oder? Der bekommt seine Brötchen, die verdient er im Südreich. Und die haben ihn jetzt hierher geschickt, um Stunk zu machen, hier bei uns im Nordreich. Das ist seine Wirklichkeit, die er sich konstruiert, Amasia. Er sagt, er ist aus dem Südreich bezahlt, kommt ins Norden hier und macht Stress. Und das Einzige, was er bewirken soll, ist, dass wir durcheinander kommen und dass es dann Leute noch gibt, die ihm glauben und so. Und dann kann uns Südreich, Juda, kann uns dann übernehmen und kontrollieren. Das ist das Narrativ, das der Amasia hier sich zusammenbaut. Und dann kommt der Amos und konfrontiert ihn mit einer ganz harten anderen Wirklichkeit. Amos erwiderte, ich bin kein berufsmäßiger Prophet. Hör mal, Amasia, ich lebe nicht von dem, was ich erzähle, oder von dem Lohn, den ich bekomme. Keiner im Südreich zahlt mich. Und gehöre nicht zu einer Prophetengemeinschaft. Ich bin unabhängig. Ich besitze Rinder- und Maulbeerfeigenbäume. Also das ist mein Einkommen. Rinder züchten, Maulbeerfeigenbäume züchten und das verkaufen. Dort habe ich mein Geld her. Aber der Herr hat mich von meiner Herde weggeholt und gesagt, geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel. Ist nicht meine Idee gewesen, ist nicht mein Business eigentlich. Aber Gott hat geredet und das wollte ich machen. Ich muss reagieren, ich muss dem Gott folgen. Und dann wird der Amos ganz konkret zum Amasia. So höre nun das Wort des Herrn. Du sagst, rede nicht als Prophet gegen Israel. Verkünde den Nachkommen Isaaks keine Drohbotschaften. Deshalb sagt der Herr, deine Frau wird hier in der Stadt zur Hure gemacht. Deine Söhne und Töchter werden im Krieg umkommen. Dein Grundbesitz wird verteilt und du selbst wirst in der Fremde sterben in einem unreinen Land. Denn das Volk Israel muss sein Land verlassen und in die Verbannung gehen. Also neben dieser ganz grossen Prophezeiung, die das ganze Volk betrifft, eben, es wird ins Exil gehen, der Jerobeam und sein ganzes Königshaus wird ausgerottet werden. Neben all dem wird jetzt der Amos ganz konkret und sagt dem Amasia, los, es ist wie so ein Zeichen an dir, weil dir wird das alles passieren. Also du wirst das noch erleben, das Gericht von Gott oder die Vernichtung, das Exil, das wird so schnell kommen, dass du es noch wirst erleben. Und wenn wir hier lesen, wahrscheinlich ist der Amasia nicht mehr 25 und hat so ganz kleine Kinder gehabt. Oder als wenn seine Söhne und Töchter im Krieg umgekommen wären, also wenn die das schon, das würde heissen, dass die Söhne schon gekämpft haben. Oder er ist vielleicht 40 und sie sind so 16 bis 18 oder 20 gewesen. Das ist etwa das, was wir uns vorstellen haben. Also er ist schon eher alt, also eher alt, ja, mit 40 bist du damals halt eben eher alt gewesen. Er hat trotzdem ablesen können, das ist nicht, es geht nicht mehr ewig, das ist nicht noch 5 Generationen, bis dann das Gericht kommt, sondern es wird so schnell kommen, dass ich das noch wird erleben als schon eher eben älterer Mann in dieser Zeit. Also wenn wir, eben die Könige durchgelesen haben, die haben vielleicht oder ein bisschen zusammengezählt. Der Hiskia war 25, als er König geworden ist, 29 Jahre hat er regiert, ist 54, gell? Und es ist Mengenkönig in diesem Alter gestorben. Also der Amasia hat oder können ablesen, es wird relativ gleich kommen. Noch 10, 15 Jahre. Ungehorsam hat schlimme Konsequenzen. Es ist so wie ein Eisenbahngleis, wo sich das Nordreich drauf befindet. Und sie fahren voll in das dunkle Tunnel rein, so der Albtraum, oder, wo man manchmal vielleicht auch in diesem dunklen Tunnel und dann gehst und es hat kein Ende. Und ein bisschen so ist die Fahrt vom Nordreich in Israel. Sie sind so gottlos und schlimm, sie sind auf dem Holzweg, sie fahren mit dem Gleis wirklich voll Geracho dort rein. Und der Amos will die warnen und sie lassen sich nicht warnen. Aber es wird eben Konsequenzen haben. Es wird ganz dunkel werden, es wird eine ganz schlimme Zeit über euch kommen und es wird ganz, ganz schwierig werden für all die Menschen, die das überhaupt überleben, das Gericht. Und Andrea hat es ja auch schon ein bisschen angetönt. Wie gehen wir jetzt mit solchen Texten um? Oder? Also wie ist das mit den Königen, die immer das Falsche machen und so? Und ich glaube, was für uns wichtig ist, dass wir es nicht so machen wie der Amasia. Der Amasia hat sich seine eigene Wirklichkeit nachher zusammengeschustert. Oder? Er hat gesagt, die Botschaft die geht mir nicht an, weil das ist eigentlich gar nicht der eigentliche Grund, den du hier sagen willst. Also du bist eben gekommen, weil du aus dem Südreich hier im Norden willst, Zeugs anzetteln. Und wenn wir so in die Kirchengeschichte zurückschauen, in die Auslegungsgeschichte der Bibel, dann sind fromme und nicht weniger fromme Leute immer wieder in dieser Gefahr gestanden. Und wir stehen genau in der gleichen Gefahr innen auch, dass wir uns nicht warnen lassen von dem, was hier steht. Wir probieren uns ganz oft irgendwie mit diesen Worten aus der Bibel, die uns anklagen, die uns eben vielleicht etwas aufzeigen und sagen das nur die 10 Gebote, die Andrea schon erwähnt hat, die sagen, das und das und das ist nicht richtig. Lassen wir uns denn von diesen Worten etwas sagen? Hören wir auf so ein prophetisches Wort aus der Bibel? Eben, wir haben ja vielleicht nicht jemanden, der das auftritt und das läuft genau falsch in deinem Leben. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir vielleicht, oh, das wäre jetzt genau mein Punkt. Dort sollte ich vielleicht aufs Wort hören. Hören wir denn? Ziehen wir Konsequenzen und hören auf mit dem? Oder sagen wir, ja, Gott hat das nicht so gemeint, damals, gell, weißt, in dem Neuen Testament, beim Paulus und so, ist ganz eine andere Zeit gewesen, ganz anders. Heute ist einfach die Wirklichkeit ist anders, gell? Die Gesellschaft findet das völlig normal und damals, aber meistens täuschen wir uns eben ganz, ganz stark. Das, was in den neutestamentlichen Briefen als falsch angeschaut wird, das ist damals schon revolutionär gewesen, das ist auch gang und gäbe und ganz normal gewesen. Dass man zum Beispiel Lustknaben hatte, wenn der Paulus schreibt, ja, das soll der Jo nicht machen, der Korinther. Dann haben die auch nur gemacht, was in der Gesellschaft normal war und gemacht worden ist. Und wir haben heute manchmal das Gefühl, ja, das ist nur so, irgendwie eine extreme Idee. Also jetzt in dem Fall wahrscheinlich nicht, aber in vielen anderen Sachen, die der Paulus dann beschreibt, haben wir so manchmal das Gefühl, ja, das geht ja uns nicht wirklich etwas an. Es war eine ganz andere Zeit damals. Oder es gilt für uns gar nicht mehr, was Jesus hier gesagt hat, weil es gilt nur für die Juden und für uns als Christen, als heidnische Christen gilt das nicht. Alles solche Züge und Sachen sind in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten gemacht worden mit biblischen Texten, damit sie eben für uns nicht relevant sind. Oder die historisch-kritische Theologie sagt, ja, wir müssen zuerst herausfinden, was Jesus denn wirklich gesagt hat und alles, was er nicht gesagt hat, das ist nur halb so wichtig. Gell? Und dann tun wir mal hier unterscheiden und am Schluss bleibt noch genau das übrig, was wir auch toll finden. Und alles andere hat Jesus dann halt eben nicht gesagt. Aber Jesus ist sehr radikal gewesen, liebt eure Feinde. Und da können wir uns fragen, ja, machen wir denn das? Liebt eure Feinde. Und ganz viele andere Aussagen. Hütet eure Zunge. Schauen wir drauf, was wir sagen. Oder reden wir manchmal nicht auch. Belangloses Zeug. Tratsch und Klatsch vielleicht. Lassen wir uns von diesen Sachen warnen. Machen wir es nicht so, wie die Leute im Nordreich, die vom Amos und von anderen Propheten sind gewarnt worden und fahren auf dem Gleis in die falsche Richtung, in den dunklen Tunnel hinein. Lassen wir doch unsere Wirklichkeit an der Wirklichkeit von Gott zerschellen. Wir konstruieren uns eben auch immer wieder unsere eigene Wirklichkeit. Und wir müssen nicht auf alle anderen Wirklichkeiten hören. Es sind nicht alle anderen Menschen die besseren Wirklichkeiten. Aber einer hat die beste Wirklichkeit und das ist Gott. Er, der sagt, ich habe mein Gericht in Jesus vollzogen und jetzt ist Gnade da. Der Vorhang ist zerrissen, du darfst kommen, bekenn deine Schuld und kehr um. Du hast heute Möglichkeit dazu. Das ist das, was die alttestamentlichen Propheten in ihrer ganz grossen Zahl uns weitergeben. Und wir werden in 3 Wochen noch einen anderen Aspekt anschauen, der dann schon so ein bisschen aufs Neue Testament hindeutet. Aber so viel mal für heute. Amen.